Das Telefon ist eine herrliche Erfindung und vor allen Dingen unser Smartphone, das wir hoffentlich alle dabei haben, oder? Nicht vergessen, nachher wieder einzuschalten, ja? Ihr habt es doch ausgeschaltet, oder? Ja, ist ja wichtig. Ja, wir kennen das doch alle. Wie wunderbar, wir wählen eine Nummer oder wir tippen einen Namen an und wenige Sekunden später hören wir einen Freund oder ich meinen Sohn oder meine Tochter 300 Kilometer entfernt. Wunderbare Erfindung. Selbst aus dem Ausland funktioniert das großartig. Wir kennen aber auch das andere, keinen Anschluss unter der Nummer oder wir hören überhaupt nichts, weil irgendeine Leitung kaputt ist. Ja, das habe ich auch einmal vor einiger Zeit erlebt. Da war so ein Anschlag gewesen bei der Bahn und auf einmal ging mein Smartphone nicht. Ja. Wunderbare Erfindung, sind wir uns einig. Beten ist nicht weniger großartig. Es ist die Erfindung unseres Gottes. Von Gott vor dem Telefon erfunden, weil er mit dir und mit mir Kontakt haben möchte, Beziehung haben möchte. Gott ist Liebe, so lesen wir in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Und Liebe will nicht allein sein und nicht allein bleiben. Liebe sucht Beziehung, Liebe sucht Verbindung, Liebe sucht Kommunikation. Und Gott ist ein Gott der Kommunikation, denn er will mit dir und mit mir Verbindung. Gebet ist Gottes Kommunikationseinrichtung und sie ist so konstruiert, dass sie ohne Smartphone und ohne Gebühren funktioniert. Wo immer wir sind, können wir mit Gott und mit Jesus reden. Zu Hause, im Wohnzimmer oder unterwegs im Auto. Wie gerne bete ich im Auto, da bin ich alleine. Da kann ich mich konzentrieren, neben dem Verkehr natürlich. Und das Schöne, bei Gottes Kommunikationseinrichtung, beim Gebet, gibt es nie ein besetzt und auch keinen leeren Akku. Und nichts ist einfacher als beten. Am Telefon muss ich eine lange Telefonnummer eingeben. Beim Gebet brauche ich nur sagen, lieber Vater im Himmel, durch Jesus komme ich zu dir. Und dann habe ich Kontakt zum Himmel. Unsere muslimischen Mitbürger und Freunde haben es nicht ganz so einfach. Da muss die Gebetsrichtung nach Mekka stimmen. Sonst könnte ein Gebet ungültig sein, habe ich mal gehört. Und wenn man noch knien kann, knien, sich verneigen und möglichst fünfmal am Tag. Ich staune, was sich die muslimischen Freunde kosten lassen, auf ihre Weise Treue zu Allah zu zeigen. Warum beten wir Christen denn nicht wenigstens in Richtung Jerusalem, so wie das die Juden noch tun? Vor einiger Zeit auf dem Flughafen irgendwo, einige Juden in der Halle und der Flug sollte beginnen und auf einmal fingen sie an, ihre Gebetsriemen zu schnüren und dann drehten sie sich in Richtung Jerusalem und beteten für ihre gute Reise. Warum machen wir Christen das nicht? Ganz einfach. Weil die Bibel uns lehrt, unabhängig von Richtungen und Formen, vertrauensvoll zu Gott zu beten, vertrauensvoll mit Gott zu reden, wie mit einem liebenden Vater. Allerdings, ein paar Dinge muss ich schon wissen beim Beten. Wir brauchen die richtige Vorwahl. Wir kennen das ja alle mit den Vorwahlen, das hat so eine Sache. Ich habe das schon erlebt, ich habe also wollte telefonieren, Nummer eingegeben, die Nummer meines Freundes, wollte ihn erreichen und plötzlich kam da eine mehr oder weniger freundliche oder unfreundliche Stimme. Ja, hier sind Sie falsch oder Sie sind falsch. Was war los? Die Nummer meines Freundes stimmte, nur Ich hatte mich in der Vorwahl vertippt. Kennen Sie das? So ist das bei dem Beten auch. Wer die richtige Vorwahl nicht hat, betet möglicherweise an Gott vorbei. Und jetzt ist die große Frage, was ist denn die richtige Vorwahl zum Beten? Seit 2000 Jahren, seitdem Jesus am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, ist die richtige Vorwahl zu Gott der Name Jesus. Verstehen wir das Bild? Es geht ja weniger um die Formulierungen, dass wir es auch richtig formulieren, sondern es geht darum, dass unsere innere Einstellung so ist, dass wir wissen, wer Jesus Christus für uns ist. Nämlich Gott hat ihn zum Mittler gemacht. Er ist seitdem die Vorwahl, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das beinhaltet auch, dass wir nur durch den Namen Jesus mit Gott in Verbindung treten können. Noch einmal, es geht weniger um die Formulierungen, sondern um die innere Herzenseinstellung. Jawohl, ich erkenne dich, Jesus Christus, an als den Sohn Gottes vom Vater gesandt, damit er uns mit Gott in Verbindung bringt. Wird immer wieder gefragt, darf ich denn auch zu Jesus beten? Ja, natürlich darf ich auch mit Jesus reden, denn wenn ich den Namen Jesus im Gebet als gewissermaßen als Vorwahl nehme, dann weiß der Vater im Himmel, dass ich sein Geschenk in Jesus annehme und dass er mit gemeint ist. Also da kann ich gar nichts falsch machen. Und wenn jemand sagt, Vater im Himmel, unter diesem Wissen, dass Jesus der Herr ist und er ist auch mein Herr, dann weiß Jesus, dass er mitgemeint ist. Also im Himmel gibt es keine Eifersucht, da brauchen wir uns keine Sorge machen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang wissen. Ich komme zu Gott, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, durch Jesus. Und noch etwas ist wichtig. Gebet ist kein Wunsch-dir-was-Telefon, kein Wünsch-dir-was-Telefon. So wird das Gebet ja gelegentlich von Nichtchristen auch noch mal hier und da benutzt. Wenn nichts mehr hilft, dann kann man ja mal beten. Kennen Sie diesen Ausdruck? Wer weiß, vielleicht hilft's ja doch, sagen dann die Leute. Tja, und weil Gott ein Gott der Liebe ist, erhört er manchmal tatsächlich solche Wünsch-dir-was-Gebete und baut Menschen eine Brücke, damit sie in das Vertrauensverhältnis finden, das sich der Gott der Liebe zutiefst wünscht. Gott will Beziehung zu dir und zu mir, weil er ein Gott der Liebe ist. Dafür hat er das Gebet eingerichtet. Und ganz gewiss dürfen wir ihm in dieser Beziehung auch sagen, was uns Not macht, was wir gerne hätten, was uns freut und was uns bedrückt. Unter der Option, Gott, du kannst helfen, greif ein, wie es dir gefällt. Das ist die richtige Gebetshaltung. Friedrich Bodelschwingh, jetzt will ich mal gucken, ob unsere Technik hier auch funktioniert. Jawohl. Friedrich Bodelschwingh schreibt, es gehört zu den unbegreiflichen Geheimnissen, dass wir kleinen Leute das Recht und die Möglichkeit haben, den allmächtigen Gott so anzurufen, dass er auf unseren Ruf hin wirklich zu uns kommt. Das heißt also, wenn wir beten, kommt Gott uns nahe. Weil der Vater das feinste Ohr hat, können wir ganz leise sprechen. Weil er immer Zeit hat, können wir gründlich und ausgiebig mit ihm reden. Dazu ist Christus einst durch Leid und Not gewandert, um die Leute zum Gespräch mit Gott zu ermuntern. Nun dürfen wir nach des Heilands Erlaubnis alles, was uns bedrückt und fehlt, vor Gott ausbreiten. Und um diese Ermutigung zum Beten geht es auch in unserem heutigen Text. Ich lese aus Kolosser Kapitel 4 von Vers 2 bis Vers 6 und ich nutze die neue Genfer Übertragung, neue Genfer Übersetzung. Betet mit Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, schreibt Paulus. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sie euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Klammer auf, das wünschen wir uns im Bundestag. Ich zumindest wünsche mir das. Aber das ist leider nicht die Wirklichkeit zurzeit. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Einen ersten Impuls. Gebet hat mit Widerständen zu kämpfen. Sicher haben wir alle miteinander irgendwelche Erfahrungen mit Dauerläufen. Ich weiß nicht, ob jemand hier unter uns ist, der schon mal einen Marathon gelaufen ist. Wenn ja, dann meinen unsichtbaren Hut lüfte ich und sage, es ist eine tolle Leistung, wenn das hier, oder einen halben Marathon gibt es ja hier auch am Brocken, ja, einen halben Marathon, ist toll. Also für mich habe ich entschieden, das ist nichts für mich. Ich komme da immer zu schnell aus dem Atem und habe ich keine Lust dazu. Aber ich weiß, so aus dem Sportunterricht in der Schule, und dann habe ich ja auch mal Waldlauf gemacht, als ich noch etwas jünger war, wie das so ist mit dem Widerstand, der so in einem hochkommt. Da sagt plötzlich eine Stimme, es ist genug, bist du blöd, dass du hier so rennst, hast kaum Atem, hör doch auf, lass es doch sein, es treibt dich doch niemand, warum rackerst du dich doch so ab, geh gemütlich. Ich habe auch gehört von Marathonläufern, die das Thema genauso kennen. Und ich habe gehört, dass sie auch diesen Punkt haben, so diesen, ja, so einen Augenblick, wo sie aufgeben möchten. Also Marathonläufer lernen einerseits auf den Körper zu hören und sich nicht zu überfordern, sich andererseits aber auch nicht vom toten Punkt bestimmen zu lassen, sondern ihn zu überwinden und in Ausdauer das Ziel anzusteuern. Interessant, Paulus bringt das Stichwort Ausdauer hier in unserem Text ins Gespräch. Schau mal, ob ich nochmal, ach doch, wir können es ja lesen, so, ne? Ausdauer. In der alten Luther-Übersetzung heißt es, seid beharrlich im Gebet. Und das zeigt in die gleiche Richtung. Dahinter steckt, Beten geht nicht so von ganz alleine. Da muss ich mich immer wieder überwinden. Atmen geht von alleine, ja. Unser Herz schlägt von alleine, brauchen wir auch nicht Sorge haben in der Nacht, das funktioniert. Verdauung und viele anderen hochkomplizierten Prozesse in unserem Körper gehen alleine. Beten aber geht nicht ganz so von alleine. Und jetzt ist die Frage, warum nicht? Ich habe mal so drei Punkte zusammengetragen, die ich so sehe als Widerstand gegen das Gebet. Erstens, weil Gott unseren Willen nicht einfach übergeht. Zweitens, weil Gott das Gebet nicht als Gegensprechanlage konzipiert hat, sodass wir Jesus und unseren Gott im Originalton sofort hören, wie im Telefon. Und drittens, weil es einen Feind gibt, Der will nicht, dass wir beten. Und er findet in uns einen Verbündeten, nämlich den sogenannten alten Adam, unser Ego. Unser Ego will viel lieber Fernseh gucken, aber nicht beten. Und daher schreibt Paulus, betet mit aller Ausdauer und mit Dankbarkeit gegenüber Gott. Also in dieser Einstellung, danke, ich darf mein Leben von dir immer wieder neu empfangen. Danke, dass ich mit dir in Verbindung bin. Und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. So wie ein Läufer ständig mit offenen Augen wachsam ist, ohne und aufpassen muss, wohin er tritt, um nicht zu stolpern. Also noch einmal, Gebet ist nicht selten mit inneren Widerständen verbunden. Da habe ich keine Lust zum Beten. Da fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ich habe das Gefühl, mein Gebet geht bloß bis zur Decke. Kennen Sie das? Ich kenne das. Nur zu gut. Doch ich muss gestehen, ich habe aufgehört, mich über meine Lustlosigkeit und Unkonzentriertheit zu wundern. Weil ich weiß, Gebet hat mit Widerständen in mir und um mich herum zu tun. Das möchte ich gerne heute Morgen uns nahebringen, dass wir das einfach klar sehen und aufhören, darüber zu lamentieren. Allerdings haben manche Widerstände auch bloß mit meinen falschen Vorstellungen zu tun, wann und wie lange ich beten müsste. Und daraus ergibt sich bei vielen Christen, und ich kenne das auch von mir, manchmal ein elender Druck. Kennt ihr das auch? Also, wie kann man den meisten Christen ganz schnell ein schlechtes Gewissen machen? Ich brauche nur fragen, betest du auch genug? Kürzlich hörte ich eine Pastorin zu diesem Thema und ich zitiere sie an dieser Stelle einfach einmal, weil ich ihre Ausführungen sehr ehrlich und sehr hilfreich fand. Sie sagte, ich habe lange gedacht, dass ich es unbedingt schaffen muss, früh morgens mindestens eine Stunde zu beten. Und wenn ich dann in aller Frühe aufgestanden bin, habe ich es einfach nicht hinbekommen, diese Zeit irgendwie sinnvoll zu füllen. Zum einen, weil ich viel zu müde war und zum anderen, weil ich oft schon nach 5 Minuten nicht mehr wusste, was ich sagen, also was ich beten soll. Ich habe eine Zeit lang Listen geführt mit all den Anliegen, die ich auf dem Herzen hatte und Gott dann meine Listen vorgetragen. Nach einer Weile habe ich Gott gesagt, es tut mir leid, aber diese Listen langweilen mich. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, was draufsteht, sondern weil es irgendwie ermüdend ist, immer und immer wieder diese Listen durchzugehen. Und dann sagte sie weiter, versteht mich nicht falsch. Ich finde es großartig, wenn ihr eure Gebetszeit morgens machen könnt. Und es ist wunderbar, wenn ihr Listen führt und sie euch helfen, eure Gebetszeiten zu strukturieren und nichts zu vergessen. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich so nicht funktioniert. Zurück. Ihr Statement zielte zum einen auf Entkrampfung und zum anderen auf den Impuls, finde deinen eigenen Weg. Und das fand ich toll. Und dann, da kann ich nur sagen, es ist prima. Vieles habe ich ähnlich erlebt, was für den Frühaufsteher ein Vergnügen ist. Das ist ja für den Morgenmuffel, der erst nach einer Kanne Kaffee weiß, was er anziehen soll, ja, ein Graus. Für ihn bleibt vielleicht nur die Zeit, mal morgens ins Losungsheft zu schauen und zu beten, danke, dass du mein Herr bist. Morgenmuffel, dann nimm dir doch am Abend Zeit. Beten kann man auch bei einem Spaziergang gut integrieren. Vielleicht sogar als Paar. Wunderbar, man kann eine Gebetsgemeinschaft im Wald machen. Schon mal probiert, ist wunderbar. Schön, wenn du knien betest. Knien war im Altertum die Demutshaltung gegenüber einem Fürsten oder einem König. Und so finden wir das Beugen der Knie auch in der Bibel als Demutshaltung gegenüber unserem Gott. Allerdings, das ist nicht ein elftes Gebot. Habe ich noch nie gesehen, dass nach 10 Geboten dann das 11. kommt, du sollst kniend beten. Gott hört dich auch, wenn du deine Knie bewegst. Also spazieren gehen, Fahrrad fahren, dabei beten, probier es doch mal aus. Ich persönlich finde es toll, wenn ich so merke, ich bin so unkonzentriert, dass ich in meinem Wohnzimmer immer um den Tisch laufe. Immer. Ich bin in Bewegung und dann merke ich, ich kann mich besser konzentrieren. Finde deinen Weg. Die Pastorin sprach schließlich von den vielen Gedanken, die uns täglich durch den Kopf wandern. Sie nannte auch eine Zahl, aber ist nicht so wichtig. Und dann fragte sie, warum beziehen wir Jesus nicht einfach in unsere Gedanken mit ein? Warum nicht unsere Gedanken zu Gebeten machen? Und sie sagte weiter, ich habe für mich gemerkt, dass das mit den Gebetslisten und dem frühen Aufstehen und mit den langen Gebetszeiten nicht wirklich funktioniert. Ich denke gerade so Mütter, die zu Hause kleine Kinder vielleicht schwerpunktmäßig versorgen. Manchmal sind es ja auch die Väter, die wissen, wie das ist mit diesen langen Gebetszeiten, dass das überhaupt nicht richtig funktioniert. Und dann kommt man in die Gemeinde und dann hört man, dass man beten soll, dann hat man schlechtes Gewissen. Stimmt's? Darauf wies sie dann gewissermaßen hin. Aber was funktioniert, ist Folgendes, sagte sie weiter. Ich erzähle Jesus das, was mich bewegt, was ich erlebe, worüber ich mich freue. Ich versuche so oft wie möglich im Gespräch mit ihm zu sein. Wenn ich zum Beispiel über eine Freundin nachdenke, der es nicht gut geht, dann rede ich mit Jesus darüber. Oder ich komme in eine schwierige Situation und ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann bitte ich Jesus, dass er mir hilft. Diese innerlichen Gespräche mit Jesus muss man wahrscheinlich üben, genauso wie man alles üben muss, was man nicht oder noch nicht kann. Paulus weiß, wie sehr unser Gebetsleben gefährdet ist und deshalb schreibt er, betet mit aller Ausdauer. Und einen zweiten Aspekt hebe ich hoch. Gebet ist aktive Mitarbeit im Reich Gottes. Man stellt sich den Paulus manchmal als einen geistlichen Kraftprotz vor. Ja, braucht der denn noch Gebetsunterstützung? Der ist doch so geheiligt und so weiter. Aber hier ist es überraschend, dass Paulus die Kolosser bittet, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Der große Apostel weiß, sich in seiner Arbeit vollkommen abhängig von seinem Herrn. Und es sind nicht seine Erfahrungen, nicht die Rhetorik und die gut gegliederte Predigt, die die Herzen öffnet, sondern er weiß, es ist ein Geheimnis, dass Menschen offen werden für das Evangelium. Es ist ein Geheimnis, dass jemand zum Glauben findet. Aber in dieses Geheimnis hinein wirkt das Gebet. Auch das Gebet der Geschwister, die hunderte von Kilometern entfernt sind. Deswegen bittet er um Gebetsunterstützung. Sie sollen mithelfen, dass Menschen gerettet werden. Hier wird deutlich, dass Gebet nicht bloß eine göttliche Telefonverbindung zu unserem Selbstzweck ist. Es ist eine Einrichtung zur Nächstenliebe. Eine Einrichtung, andere Menschen über unseren Schöpfer zu segnen. Wenn wir Fürbitte tun für einen Kranken, einen Freund oder einen Bekannten, dann segnen wir über den Schöpfer diesen Menschen. Dafür ist das Gebet da. Von Spurgeon, viele haben schon mal diesen Namen gehört, es war ein begnadigter Evangelist und Prediger in London. Und dort entstand ein großes Gotteshaus, den sogenannten Tabernacle. Dort hat er jeden Sonntag gepredigt und viele, viele Menschen wurden dadurch gesegnet. Es wird berichtet, dass er eine Besuchergruppe durch dieses Gotteshaus führte. Vor einer Tür stoppte er, wartete auf die Aufmerksamkeit der Besucher und sagte: Meine Damen und Herren, jetzt zeige ich Ihnen noch die Heizung unseres Gotteshauses. Und die Leute dachten, naja, jetzt sehen wir gleich Ofen und Rohre und Leitungen und sowas. Und er öffnete die Tür und die Leute sahen hinein in einen einfachen Raum und da stand ein Stuhlkreis. Und Spurgeon sagte, hier ist unsere Heizung. Wenn ich predige, sitzen hier Glaubensgeschwister und beten für mich. Wollen wir das mitnehmen heute? Sie können zu Hause diese Arbeit hier beheizen durch Gebet. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, immer wieder für Mitarbeiter des ERF zum Beispiel zu beten, die eine wunderbare Arbeit machen und ich kann zu Hause den ERF hören über Smartphone, eine wunderbare Sache, werde selbst gesegnet und dann deswegen ist es mir ein Anliegen, auch diese Arbeit zu unterstützen mit meinem Gebet. Ich bete für die Mitarbeiter, die vor dem Mikrofon sitzen und dass sie die richtigen Worte finden. Ich bete für die Mitarbeiter, die eine Andacht vorbereiten und so weiter. Ich bete für Pastoren und Missionare, die ich kenne. Und Gott hat es mir aufs Herz gelegt, für einen Pastor in Iran zu beten, der seit vielen Jahren immer wieder eingesperrt wird. Vielleicht unsere iranischen Freunde kennen vielleicht den Pastor Nadakadi. Wer fällt dir ein? Wen legt Gott dir vielleicht heute Morgen ganz besonders aufs Herz, für den du regelmäßig beten könntest und aus dem Verborgenen heizen könntest für das Reich Gottes? Einen dritten Impuls in Kürze. Gebet verändert unser Leben. Wer sich im Gebet immer wieder der Gegenwart Gottes aussetzt und zudem das Wort der Bibel auf sich wirken lässt, erlebt Veränderung. Ansichten und Aussichten verändern sich. Unser Herz wird gebrauchsfähiger für Gott. Im zweiten Teil unseres Textabschnittes steckt Paulus einige Ziele ab, zu denen wir hinwachsen durch Gottes Wort und Gebet. Vers 5. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Das heißt, leb so, dass dein Leben eine lebendige Einladung zu Christus ist. Und da kann ich gleich ein Gebet draus machen und kann sagen, Herr Jesus, ich will meinem Nachbarn, meinem Kollegen nicht im Weg stehen, sondern so leben, dass er auf dich aufmerksam wird. Und hilf mir, die Gelegenheiten zu erkennen, in denen ich eine Brücke bauen kann zu den Herzen anderer Menschen. Und Vers 6, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz und der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Mit Salz gewürzt reden, das heißt, dem zersetzenden Gerede entgegentreten, sich abgrenzen davon. Und auch hier kann ich beten, Vater im Himmel, mach mich aufmerksam, wenn sich zersetzende Sätze in meinem Kopf formen. Kennt ihr das? Sätze, die auf Abflug warten. Herr, bewahre mich, hilf mir, aufbauend und ermutigend zu reden. Das war's. Zusammenfassung: Gebet hat mit Widerständen zu kämpfen. Gebet ist aktive Mitarbeit im Reich Gottes. Gebet verändert unser Leben. Gott segne uns, Beter zu sein und zu werden. Amen.